Vielen Dank euch beiden für die musikalische Begleitung und Hinführung. Also wir haben ja dieses Jahr so eine Predigtreihe Menschen begegnen Jesus. Da möchte ich heute gerne Fortsetzung machen mit Johannes Kapitel 11, die Auferweckung des Lazarus. Es ist eine längere Geschichte, darum beginnt die Uhr zu laufen für die Predigtdauer, erst wenn ich den Text gelesen habe. Das wäre sonst unfair. Johannes Kapitel 11. Es war bei einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihrem Haar trocknete. Und deren Bruder Lazarus war nun krank. Da sandten seine Schwester zu ihm, zu Jesus, und ließen ihm sagen, Herr, siehe der, den du lieb hast, der ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus hatte Martha und ihre Schwester Maria und Lazarus lieb. Als er nun hörte, dass Lazarus krank war, da blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa, in diesen Landesteil, ziehen. Seine Jünger sagten zu ihm, Meister, gerade vor kurzem noch wollten die Juden dich dort steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin gehen? Jesus antwortete ihnen und sagte, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag umhergeht, dann stößt er sich nicht an, denn er sieht ja durch das Licht in dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht umhergeht, dann stößt er sich an, denn es ist kein Licht um ihn. Dies sagte er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, dass ich ihn auferwecke. Das sagten seine Jünger, Herr, wenn er schläft, dann wird es bestimmt besser mit ihm. Aber Jesus hatte von seinem Tod gesprochen, sie meinten aber, er rede vom Nachtschlaf. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, also lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus hinkam, da hatte Lazarus mittlerweile schon 4 Tage im Grab gelegen. Bethanien war in der Nähe von Jerusalem und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus kam, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sagte Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch jetzt, was immer du von Gott erbittest, das wird er tun, was wird er dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß natürlich genau, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Sie sagte zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Messias, der von Gott versprochene Retter, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als er das gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand auch sie schnell auf und kam zu Jesus. Denn Jesus war noch nicht ins Dorf gekommen, sondern immer noch an dem Ort, wo er Maria getroffen hatte. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, da folgten sie und sagten, Die geht bestimmt zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria nun dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte auch zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sie weinen sah und die Juden auch, die mit ihr gekommen waren, da seufzte er im Geist und betrübte sich und sagte: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Jesus kamen die Tränen. Da sagten die Juden: Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige unter ihnen aber sagten: Konnte der, der den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht auch verhindern, dass der Lazarus stirbt? Da seufzte Jesus abermals bei sich selber und kam zum Grab. Es war eine Höhle und da war ein großer Stein davor. Jesus sagte zu ihnen: Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen hier. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, so wie der Verstorbene da lag. Jesus aber hob die Augen empor und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste ja, dass du mich immer erhörst, aber wegen der vielen Menschen, die hier beistehen, habe ich es jetzt laut gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen, mit Grabtüchern gebunden und sein Gesicht von einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löset die Binden und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die zu Maria und Martha gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Ich bete noch. Lieber Herr, ich danke dir für diese großartige und erstaunliche Geschichte und für das Viele, was du uns in dieser Geschichte deutlich machst. Ich möchte bitten, dass du jetzt, Herr, mir den Mund so öffnest, dass ich das sage, was dir wichtig ist, und dass du uns segnest durch deine Botschaft. Amen. So, also ab jetzt beginnt die Predigt. Es war einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha, der Lazarus. Drei Hauptpersonen in dieser Geschichte: Martha, Maria und Jesus. Der Martha, der begegnen wir zum ersten Mal in Lukas Kapitel 10. Da heißt es: Jesus kam in ein Dorf, Bethanien, und dort war eine Frau namens Martha, die nahm ihn in ihr Haus auf. Und sie bereitet dann alles vor, ein großes Essen und so weiter. Es scheint so, dass Martha vermutlich die älteste von diesen drei Geschwistern war. Entweder war es vielleicht das Elternhaus, in dem sie zusammen wohnten. Vielleicht war Martha auch eine Witwe, die ihre jüngeren Geschwister dann zu sich genommen hatte. Auf jeden Fall, die Martha, ihr war es wichtig, diesen Rabbi, diesen Jesus, diesen Sohn Gottes bei sich aufzunehmen. Und wenn so ein wichtiger Mann da ist, dann vor allem im Orient, mit orientalischer Gastfreundschaft, dann bereitet man alles vor, macht alles schön, macht ein großes Festmahl, guckt, dass man die passenden Servietten hat, und also alles wird gerichtet. Sie hatte viel zu tun und irgendwann merkt sie, sie schafft da allein. Und deswegen ging sie auf Jesus zu und sagte zu ihm: Herr, fragst du nicht danach, dass Maria nur da sitzt? Die könnte mir doch auch helfen. Maria hatte sich zu Jesus gesetzt. Ihr war es wichtig, diese Gelegenheit auszunutzen, um Jesus zu hören. Sie war begierig, hungrig nach dem, was Jesus zu sagen hatte. Vielleicht hatte sie auch viele Fragen. Zwei Frauen, unterschiedlich in ihrem Verhalten, vielleicht in ihrer Wesensart. Und dann ist da noch der Lazarus, eigentlich die Hauptperson in dieser Geschichte. Es geht um seine Auferweckung. Und jetzt würde ich euch gern wissen, was von Lazarus erzählen, aber es steht nichts da. Wir wissen nichts von Lazarus. Es ist nicht derselbe Lazarus wie in der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus, das war ein anderer. Lazarus kommt hier gar nicht zu Wort und auch an keiner anderen Stelle. Aber etwas Wichtiges wird über diese drei gesagt. Jesus hatte Martha und Maria und Lazarus lieb. Jetzt ist es natürlich eine Binsenweisheit, wissen wir alle, haben wir schon so oft gehört. Jesus hat jeden Menschen lieb, egal wie und so weiter. Aber ich frage mich manchmal bei mir selber und bei uns, ist es auch wirklich in uns, im Herzen richtig angekommen? Für mich ist das richtig eine Botschaft. Drei unterschiedliche Menschen, drei unterschiedliche Typen, drei unterschiedliche Charaktere, drei unterschiedliche Verhaltensweisen. Da ist die Martha, die sieht die Arbeit, die hat einen Blick dafür, die schafft, die ist rührig, die richtet sogar nach der Nachtschicht noch die Lieder vor, die macht die Gartenarbeit. Die räumt das Geschirr weg oder macht den Kaffeedienst. Die tut. Wie bin ich froh und dankbar für solche Leute in der Gemeinde. Da ist die Maria, die einfach diese Liebe auch hat zu Jesus. Ihr ist diese persönliche Begegnung mit Jesus wichtig. So wie in dem Lied gerade, Jesus berühre mich und so. Ich kann mit dem Lied nicht so viel anfangen. So. Andere berührt das sehr. Wir sind unterschiedlich. Und da ist der Lazarus, von dem wir eigentlich gar nichts wissen, so ein ganz stiller, unauffälliger in der Gemeinde, in dieser Schar der drei Geschwister, wie es auch in der Gemeinde oft so ist. Man merkt eigentlich fast gar nicht, wenn die da sind, man merkt es eigentlich auch nicht richtig, wenn die mal fehlen, die fallen gar nicht richtig auf. Jesus liebt die Maria, Jesus liebt die Martha, Jesus liebt den Lazarus. Ich sage nochmal, klar, wir wissen das, aber ist bei uns im Herzen wirklich so angekommen, nehme ich hier die Haltung Jesu ein, bin ich dankbar für den Rührigen, für den Empfindsamen, für den stillen, Unauffälligen, Jesus liebt sie. Und jetzt war der Lazarus erkrankt, wohl eine ernsthafte, schwere Erkrankung, und sie senden hin zu Jesus. Herr, siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Interessant, sie sagt nicht, Herr, wir haben dich doch lieb und jetzt haben wir ein Problem, Lazarus ist krank. Oder Lazarus hat dich doch lieb, jetzt hilf ihm auch, er ist krank. Nein, Herr, der, den du lieb hast. Nicht die eigene Leistung, nicht die eigene Geistlichkeit wird in den Vordergrund gestellt. Wir können nie zu Jesus kommen und irgendetwas bringen und so, jetzt. Ich bin doch einer, der sich für dich einsetzt oder was auch immer. Nein, der, den du lieb hast. Es ist seine Liebe, seine Größe, sein Tun. Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Sie wenden sich mit ihrem Anliegen direkt und sofort an Jesus. Auch das ist eine Binsenweisheit. Wir können für alles beten und so weiter, wissen wir alles. Aber auch da nochmal die Frage, ist das wirklich bei mir so im Herzen fest verankert? Dass ich weiß, ich kann mich mit jedem Anliegen, und zwar zuerst und in allererster Linie an Jesus wenden. Und noch etwas ist für mich hier interessant. Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Das ist ein Satz, grammatikalisch eine einfache Aussage. Lazarus, unser Bruder, ist krank. Da ist keine Bitte enthalten, keine Aufforderung, kein Vorschlag, was Jesus denn jetzt machen könnte. Ich habe oft Anliegen, die ich vor Jesus bringe. Gut. Und ich habe oft auch gleich eine Idee, wie er jetzt helfen könnte. Herr, ich habe dies oder jenes Problem, mach doch bitte jetzt. Und dann habe ich eine genaue Idee, was er jetzt tun sollte. Nichts davon. Es genügt, wenn Jesus jetzt weiß, wie er eingreift. möchte fast sogar sagen, ob er eingreift. Es überlasse ich ihm, wann er eingreift. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Ich brauche Jesus keine Empfehlung geben, wie er helfen könnte. Ich überlasse es ihm. Als Jesus das hörte, wer vorhin genau aufgepasst hat, hat gemerkt, ich habe gestoppt beim Vorlesen. Das war nicht, dass ich den Text verloren habe, es war Absicht. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit, warum diese Pause? Es heißt nachher beim offenen Grab, ich weiß nicht, ob euch der Satz aufgefallen ist, da hat Jesus gebeten und hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ja, Moment mal, er hat doch noch gar nicht gebetet. Wieso sagt jetzt danke, dass du mich erhört hast? Ich glaube, in diesem, wo ich gestoppt habe, in diesem Zwischending, da war dieses Gespräch mit dem Vater. Als Jesus das hörte, oh, da drängt es ihn bestimmt sofort nach Bethanien. Vater, mein Freund Lazarus ist krank, dem möchte ich gerne helfen. Du hast mir die Gabe geschenkt, Kranke zu heilen, jetzt nichts wie hin. Halt, sagte der Vater. Jesus hat mehrmals betont, ich kann nichts tun, außer der Vater zeigt es mir und gibt es mir. Ich tue nichts aus mir selber, sondern was ich den Vater sagen höre, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Jesus hat gezögert. Er blieb noch 2 Tage dort in Bethanien, wissend, dass sein Freund krank ist und dass auch diese Schwestern darunter leiden, in innerer Not sind. Mir scheint, der Vater machte ihm deutlich, horch mal, Menschen haben schon ein paar Mal erlebt, dass du Kranke heilen kannst. Die haben sogar schon erlebt, es gibt mehrere Geschichten davon, dass du jemand vom Tode wieder auferweckt hast. Die Tochter des Jairus. Einmal sogar, als ein Beerdigungszug unterwegs war, schon auf dem Weg zum Friedhof, dass du sie angehalten hast, den Toten wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt sollen die Leute nochmal ein ganz eindrückliches Zeichen der Macht zu sehen bekommen, miterleben, dass du wirklich der bist, den ich gesandt und bevollmächtigt habe. Deswegen warte noch. Jesus blieb 2 Tage. Ach, das haben wir schon oft gehört und erlebt auch schon. Wir beten und Jesus scheint zu zögern. Wir warten und es tut sich nichts. Und wie kann das schmerzhaft sein und auch unseren Glauben angreifen? Warum tut sich nichts? Warum zögert Gott? Warum hilft er nicht? Sieht er denn nicht, in welcher Not ihn bist? Ist es ihm sowas von egal, wie mir es damit geht? Das Warten des Glaubens gehört dazu. Paulus sagt an mehreren Stellen, es ist wichtig, dass wir Geduld üben, Geduld bekommen. Und durch die Geduld kommt Glaube, kommt Kraft, kommt alles andere. Dieses Warten bis zur Stunde, wo Jesus hilft. Und dann ist der Zeitpunkt da. Nach 2 Tagen sagte Jesus, jetzt lasst uns wieder dorthin gehen, in diesen Landesteil. Vielleicht haben die Jünger erst nicht verstanden, warum Jesus nicht gleich losgespottet ist, als er hörte, dass Lazarus krank ist. Hier verstehen sie auf jeden Fall nicht, warum Jesus jetzt da wieder hin will. Gerade vor kurzem, Meister, und es steht genau im Kapitel vorher, wollten die Juden dich steinigen. Johannes Kapitel 10, da hoben die Juden Steine auf und wollten ihn steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin gehen? Und es sagt Jesus etwas, ja, was ist das für eine Antwort auf diesen Einwand? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag umhergeht, dann stößt er sich nicht an, denn er sieht ja durch das Licht in dieser Welt. Hat nicht der Tag 12 Stunden? Hat Gott nicht die Tageslänge festgelegt und festgesetzt? Können wir etwas daran ändern, etwas daran verlängern? Im Psalm 31, da steht: Meine Zeit steht in deinen Händen. Gott hat die Tageslänge festgesetzt. Wir haben gestern Abend einen schönen Sonnenuntergang gesehen und standen da und haben genau geguckt, Sekunde um Sekunde, Millimeter um Millimeter, wie die Sonne untergeht. Schön. Das hätten wir eigentlich gerne noch ein bisschen verlängert, ein bisschen angehalten. Oder nochmal gesehen, ein bisschen zurückgeschoben, nochmal ein bisschen höher im Horizont. Keine Chance, können wir nicht. Wir können daran nichts ändern, nichts verlängern, nichts beschleunigen. Manchmal wird man es gern beschleunigen, unangenehme Situationen. Da möchte man die Zeit anschieben. Manchmal, da möchte man gern die Zeit anhalten. Ich weiß noch in der Schule, ich war immer etwas langsam im Schreiben. Ich habe gerne Aufsätze geschrieben. Die Aufsätze waren gut, aber mir hat die Zeit nicht gereicht. Ich war zu langsam. Wie gerne hätte ich die Zeit angehalten? Geht nicht. Jesus sagt, der Tag hat 12 Stunden. Die Tageszeit, das hat Gott festgelegt. Ich brauche mich nicht zu fürchten, wieder zurückzugehen in diesen Landesteil. Da kann mich keiner steinigen, wenn meine Zeit, meine Stunde noch nicht gekommen ist. Ich darf darauf vertrauen. Gott hat es vorbereitet. Gott hat es geplant. Ach, wie bin ich froh, dass Gott uns diese Gelassenheit schenken will und schenken kann. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist kein Freibrief, leichtfertig damit umzugehen. Ich hatte eine Oma, die hat manches Mal, ich weiß noch, als ich Kind war, so alt wie ihr beide jetzt, da hat meine Oma ab und zu mir gesagt, es ist alles vorher bestimmt. Und ich habe darüber nachgedacht und habe zu ihr gesagt, Oma, das kann doch nicht sein, das ist doch Quatsch. Wenn das stimmt, dass alles vorher bestimmt ist, dann brauche ich in Zukunft nicht mehr gucken, ob die Ampel rot oder grün hat. Dann laufe ich einfach drüber, ist alles vorher bestimmt. Da kann mir doch nichts passieren. Nein, das ist nicht gemeint. Nicht leichtfertig, natürlich nicht. Und doch wissend, ich darf vertrauen, mein Leben steht in seiner Hand. Ich muss mich nicht dauernd ängstlich sorgen. Er ist der, der es geplant hat. Wenn jemand bei Tag umhersteht, dann, solange er die Augen aufmacht und solange er im Licht ist, dann kann er sich selber einigermaßen davor bewahren, dass er an der Stufe stolpert. Im Dunkeln ist es schon viel schwieriger, sagt Jesus. Wenn jemand bei Nacht umhergeht, wenn ich nicht im Licht bin, wenn ich nicht im Licht Gottes gehe, ja, dann kann ich zu Fall kommen. So ging Jesus zurück nach Bethanien. Und jetzt gibt es hier so interessante Verse mit guten Gedanken dazwischen drin. Ich will jetzt aber nicht alles ausführen, sonst wird es zu lange. Ich denke nur zum Beispiel an Thomas. Thomas, der Zwilling genannt ist. Lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Wenn der Thomas etwas sagt im Neuen Testament, dann klingt es immer so ein bisschen düster. Also lasst uns mit ihm sterben. Oder ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist, wenn ich nicht selber seine Hände und Füße berühren darf. Thomas, genannt der Zwilling. Von einem Zwillingsbruder lesen wir eigentlich nichts, aber er wird sicherlich nicht Zwilling genannt, wäre sicherlich nicht Zwilling genannt worden, wenn er nicht einen Zwillingsbruder gehabt hätte. Ob dieser Zwillingsbruder nicht auch mit Jesus gegangen ist, ob sich dort ihre Wege getrennt haben, ich weiß es nicht. Oder ob der Zwillingsbruder vielleicht gar nicht mehr lebte, weiß ich auch nicht. Aber es ist interessant, das nur als kleine Einflechtung. Zwillinge haben ja wirklich ein ganz besonders feines, empfindsames Gemüt für den anderen oftmals. Thomas scheint auch so empfindsam gewesen zu sein. Meine Mutter ist auch ein Zwilling gewesen. Sie hat den Zwillingsbruder. Also nicht mal eine Zwillingsschwester, ein Zwillingsbruder. Und als ich klein war, da waren wir im Urlaub zum Zelten am Lago Maggiore. Wir wohnten bei Stuttgart. Und zwischen Stuttgart und dem Lago Maggiore, das sind so ein paar Berge, nennt man die Alpen. Das sind die Alpen dazwischen. Und mitten in der Nacht im Zelt hat meine Mutter den Papa gerüttelt und hat gesagt, du, wir müssen nach Hause fahren. Daheim ist irgendwas passiert. Du spinnst, du träumst, schlaf weiter. Sie hat ihm die ganze Nacht keine Ruhe gelassen, bis er morgens gesagt hat, weißt du was, du gehst mir so auf den Geist, also gut, dann packen wir halt unser Zeugs und fahren nach Hause und haben den Urlaub abgebrochen. Und sie kamen zu Hause an und im Hoftor kam die Mutter entgegen und sagte, heute Nacht ist dein Zwillingsbruder unter die Straßenbahn gekommen und tödlich verunglückt. Ich weiß, es ist nicht zu erklären, das sind die Alpen dazwischen und so weiter, aber ich will damit nur sagen, Zwillinge, vielleicht deswegen, vielleicht war der Thomas deswegen so ein bisschen düster oder empfindsam. Lasst uns mit ihm sterben. Ist einerseits eine sehr glaubensstarke Aussage. Lasst uns bereit sein, wenn Jesus dorthin geht, wenn er leiden muss, wenn er sterben muss, dann will ich dabei sein. Kann aber einfach auch so eine wirklich resignative Haltung sein. Und jetzt kommt Jesus zurück nach Bethanien und trifft zunächst die Martha. Vielleicht auch hier wieder ein bisschen typisch, dass die Martha ihm gleich entgegengesprungen ist. Sie, die Aktive, die vorne dran war. Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich habe mich dieser Tage mit Leuten über diesen Satz unterhalten. Es kann einfach eine Aussage, eine Feststellung sein. Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Es kann ein Stück Vorwurf sein. Herr, wärst du da gewesen, dann wäre er nicht gestorben. Ich weiß es nicht genau. Ich habe den Tonfall nicht gehört. Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha, die drückt ihren Glauben aus und sagt, ich weiß auch jetzt noch, was immer du von Gott erbittest, wird er dir tun. Und jetzt erleben wir bei Martha so ein Auf und Ab des Glaubens. Ein Auf und Ab des Glaubens. Ich kenne das von mir selber auch. Ein Auf und Ab des Glaubens. Dein Bruder wird auferstehen. Ja, das weiß ich auch. Ich weiß genau, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Aber das hilft uns im Moment auch nichts. Das tröstet uns nur wenig, dass wir ihn eines Tages in der Ewigkeit wieder sehen werden. Aber jetzt fehlt er uns an allen Ecken und Enden. Ich weiß, dass er auferstehen wird. Und dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Du willst, dass Lazarus aufersteht? Du willst irgendetwas von mir? Ich bin die Auferstehung. Gustav Heinemann hat mal den schönen Satz gesagt, wir warten als Christen nicht auf das Ende der Welt, sondern auf den wiederkommenden Herrn. Wir haben uns vor kurzem ausführlich mit der Offenbarung beschäftigt und da habe ich auch von vielen Katastrophen gelesen. Und dann guckt man schon mal rein in die Zeitung oder hört die Nachrichten und überlegt, ja was von dem scheint im Moment wirklich sich zu erfüllen vor unseren Augen. So viel Katastrophen. Also bestimmt kommt Jesus bald, das Ende der Zeit ist bald gekommen und viele Christen reden im Moment davon, es geht vielleicht nicht mehr lange, so wie es in der Welt zugeht. Es kann sein. Aber wir warten nicht auf die Katastrophen. Wir warten nicht mal auf irgendeine Zukunft im Himmel. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Ich brauche gar nicht warten. Ich habe Jesus schon jetzt. Darum sagt die Bibel, Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Nicht er wird es eines Tages bekommen nach dem Tod, sondern jetzt, hier, heute. Da, wo ich mit Jesus angefangen habe, da hat für mich Himmel begonnen. Da hat für mich Ewigkeit begonnen. Da hat für mich die Auferstehung begonnen. Ich bin die Auferstehung. Ich brauche nicht irgendetwas. Ich brauche nicht mal irgendeine Hilfe von Jesus. Ich brauche vor allem und zuerst ihn selber. Das ist wichtiger als manche Heilung. Das ist wichtiger als manches Problem, das er löst, dass ich da seine Hilfe erlebe. Wenn ich ihn habe, dann darf ich mit ihm auch durch die Probleme durchgehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Der wird nie mehr aufhören mit diesem ewigen Leben. Das geht einfach weiter, wenn wir zu ihm kommen. Ich brauche keine Furcht mehr haben. Es heißt hier, viele Leute waren dort bei Maria und Martha, um zu trösten. Und ich war auch schon bei manchen Beerdigungen. Und, dann stehen die Angehörigen, die nächsten Angehörigen dort am Grab, und man läuft an denen vorbei und setzt ein sehr trauriges Gesicht auf und drückt kurz die Hand und murmelt leise herzliches Beileid und vielleicht noch irgendeinen Satz, aber wie schal und wie hilflos ist oft so ein menschliches Trösten. Das hilft nicht wirklich weiter. Was wirklich hilft, das ist die Gewissheit, wie es Paulus mal im 2. Korintherbrief ausdrückt. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, eines Tages abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau, der von Gott erbaut ist, der ewig ist im Himmel. Das ist die Hoffnung. Wir dürfen diese Gewissheit haben. Und ich sprach gerade vom Auf und Ab des Glaubens bei der Martha. Warum? Da ist die Martha, die sagt, ich glaube auch jetzt noch, alles, was du von Gott erbittest, das wird er dir geben. Das glaube ich. Und sie drückt ein ganz großes Glaubensbekenntnis aus. Sie sagt, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Messias, der Gesandte Gottes, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Toll, prima. Sie glaubt. Und nachher am Grab, als Jesus sagt, jetzt mach mal den Stein zur Seite, Herr, der liegt schon 4 Tage, da ist schon Verwesungsgeruch, der stinkt schon. Zu spät, hoffnungslos. Jetzt hilft es auch nichts mehr, auf und ab des Glaubens. Ich denke an den Elia auf dem Berg Karmel, der kennt bestimmt die Geschichte. Er lässt 2 Altäre bauen, einen für den Gott Israels, einen für die heidnischen Götzen. Und es sagt er zu den Götzenpriestern so, und jetzt betet ihr, wir legen Opfertiere hier drauf und da drauf. Und jetzt betet ihr, dass euer Gott mit Feuer antwortet und ich bete zu meinem Gott. Ihr dürft anfangen. Und die machen großen Singsang und stundenlang und ritzen sich die Haut. Und wie man das so von so manchen heidnischen Bräuchen kennt. Und Elia spottet und sagt, euer Gott ist wahrscheinlich gerade spazieren oder schläft er gerade. Und er selber betet nur kurz und sagt, Herr, damit die Leute hier glauben, bitte. Hat vorher noch den Altar mit Wasser übergießen lassen, sodass das Wasser noch außenrum im Graben steht und Gott antwortet mit Feuer und das Opfer verbrennt und das ganze Wasser verdampft und sogar so eine Hitze, dass die Steine gesprengt werden. Was für ein Sieg des Glaubens. Und Elia sagt, jetzt habt ihr erkannt, jetzt ganz auf die Seite Gottes. Großer Sieg. Und am nächsten Tag läuft der Elia davon wie ein Hase. Voller Angst, weil die Isabel, die Königin, gesagt hat, das gibt Rache. Dafür mache ich dich einen Kopf kürzer. Und er versteckt sich in der Wüste und sagt, ich will nur noch sterben. Ich bin auch nicht besser wie die anderen. Oder ich denke an den Petrus auf dem See Genezareth im Boot und Jesus fordert ihn auf, komm zu mir. Und er steigt aus dem Boot. Ich weiß nicht, wie das nächsten Samstag ist beim Kanufahren. Da muss man manchmal auch aus dem Boot steigen, wenn das Boot auf den Stein aufsetzt. Aber das ist kein so ganz großes Problem. Aber mitten auf dem See, da steigt man normalerweise nur aus, wenn man entweder schwimmen will draußen oder tauchen. Aber auf dem Wasser gehen. Aber wenn Jesus das sagt, Petrus hat großen Glauben, er steigt aus. Und dann kommt diese blöde, verflixte Welle. Ey, diese Welle, und schon ist er klatschnass. Auf und ab des Glaubens. Ich weiß, in einer Problemzeit meines Lebens, da habe ich manchmal gesagt, da ist man in der einen Stunde mit der Hudson Taylor, hat einen großen Glauben. Und ein Glaube, der Berge versetzen könnte. Und am nächsten Tag, manchmal schon eine Stunde später, ist man wieder mutlos und verzagt und ach, es tut sich nichts und ich sehe keine Hilfe und interessiert es dich nicht, Gott, wie es mir geht? Auf und ab des Glaubens, bei der Martha auch. Wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie ruft die Maria, kürzt jetzt ein bisschen ab, und sie kommen zum Grab. Jesus weint. Warum weint Jesus? Weil er Mitleid hat, weil er auch traurig ist, dass Lazarus gestorben ist. Ist eigentlich ein bisschen Unsinn. Er weiß sowieso, dass er ihn im nächsten Augenblick auferwecken wird. Da braucht er doch nicht vorher noch weinen. Warum weint Jesus? Ich denke, Jesus weint an der Stelle, in diesem Moment, über die ganze Sünde dieser Welt, was die Ursünde kaputt gemacht hat. Jeremia sagt mal, die Sünde ist der Leute Verderben. Oder mit eigenen Worten, die Sünde des Menschen, die macht alles kaputt. Und was macht die Sünde, das menschliche Wesen, nicht alles kaputt? Familien gehen kaputt, Ehen gehen kaputt. Städte werden in Trümmer gelegt. Die Sünde des Menschen macht die ganze Natur kaputt. Alles geht kaputt. Beziehung untereinander. Alles Folge der Sünde. Ohne Sünde, ohne Auflehnung des Menschen gegen Gott. Da gäbe es keine Krankheiten. Da gäbe es keinen Tod. Da gäbe es kein Leid. Deswegen kann die Bibel auch verheißen, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Da wird kein Platz mehr sein für Traurigkeit, für Depressionen. Keine Krankheit, kein Tod wird mehr sein, kein Leid. Jesus weint über diese gefallene Welt. Und dann dieses Gebet. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er weiß, was Gott jetzt durch ihn tun will. Und hier wie in vielen anderen Geschichten auch interessant und immer wieder als Illustration. Jesus hätte jetzt einfach mit einem Fingerschnipsen den Stein wegmachen können. Oder wer das noch kennt aus früheren Zeiten, wer damals so weltlich war, wie ich in das Fernsehen geguckt hat, so mit dieser Handbewegung und einem kurzen Augenzwinkern und der Stein wäre weg gewesen. Wer nicht weiß, von was ich rede, kann mich ja nachher fragen. Aber Jesus sagt, hebt den Stein weg. Er macht es nicht selber. Wir wünschen uns auch hier in unserer Gemeinde, dass Menschen den Ruf Jesu hören, dass Menschen zum Leben erweckt werden, so wie hier äußerlich der Lazarus, dass Menschen geistlich zum Leben erweckt werden. Und oft sind Steine im Weg. Da sind Hindernisse bei den Menschen da. Zweifel, Fragen, Vorurteile. Und Jesus sagt, räumt den Stein weg. Da möchte er uns dazu gebrauchen. Unsere Hände, unsere Füße, unseren Mund, unsere Liebe. Dass wir mithelfen, die Steine wegzuräumen. Die Menschen daran hindern, die Stimme des Herrn überhaupt erstmal zu hören. Räumt den Stein weg. Und das Wort des Herrn ist stark und mächtig. Lazarus, komm heraus. Und das zu einem, der schon seit 4 Tagen tot ist, der schon in Verwesung ist. Aber das Wort des Herrn ist mächtig. Und Lazarus kommt heraus. Und nun noch einmal, auch hier, Jesus vollendet das, die ganze Geschichte nicht, sondern wieder hier sagt er zu den Menschen, bindet, macht die Binden los, bindet die Tücher weg. So kann er nicht bleiben, so kann er nicht leben, so kann er nicht umherlaufen. Macht ihn frei, löst das, was ihn noch bindet. Wenn Menschen zum Leben gekommen sind, da sind manchmal noch so die alten Binden und Bindungen da. Da ist manches, was noch Geruch des Todes in sich hat, da. Und da sind wir gefragt und aufgefordert, löset die Binden. Helft so jemandem, dass er das noch los wird, was noch Spuren des Todes an ihm sind. Die Bibel nennt das Seelsorge. Man kann auch einfach oft sagen, ein Gespräch mit dem anderen, ein Zuhören, ein Gebet, eine Anteilnahme. Wir dürfen da mithelfen. Mich ermutigt diese Geschichte auch darin, die Martha hat gesagt, Herr, er stinkt schon, da geht nichts mehr, hoffnungsloser Fall, da ist alles zu spät. Ich weiß um viele hoffnungslose Fälle, wo mein Glaube, muss ich ehrlich sagen, nicht ausreicht, noch zu erwarten, dass Gott da eingreifen könnte, dass da etwas sich verändert, dass da etwas passiert. Hör, er stinkt schon. Gott kann, Jesus kann. Und er möchte mich, er möchte uns mit dazu gebrauchen, Steine wegzuräumen, Binden zu lösen. Lassen wir uns da von ihm gebrauchen. Amen.